Guten Morgen, ich freue mich sehr, also wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ganz am Anfang, ich war sehr überrascht, Markus hat fast zitiert von meinem Predigt, als er von meinen Blättern gelesen hat, aber nein, hat er doch nicht. Trotzdem werde ich immer noch für eine halbe Stunde sprechen. Ich heiße Toni Thiemer, meine Frau ist hier mit mir wir sind beide Rumänen. Ich bin Informatiker von Beruf. Ich habe einen Bachelor in Informatik. Dann habe ich 13 Jahre als Informatiker gearbeitet. Wir haben uns entschieden, ich will meinen Beruf wechseln. Die Gemeinde zu arbeiten, lag immer auf meinem Herz. Und ich dachte, okay, ich werde ein Theologiestudium anfangen. So sind wir in die Schweiz gekommen. Ich habe meinen Bachelor an der STH abgeschlossen und jetzt mache ich meinen Master an der Uni Basel. Das Thema von heute ist Hoffnung. Was ist es und woher kommt es? Und ich weiß, es tönt ein bisschen pedantisch, was ist die Hoffnung? Als ich alle Sachen weiß, aber eben, ich weiß nicht alle Sachen. Und meine Frau ist hier und sie kann das bestätigen. Die Frau weiß alle Sachen. Vor allem, wenn sie schwanger ist. Petrus 1,3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Als Menschen und gesamte Gesellschaft haben wir dem Begriff Hoffnung eine völlig andere Bedeutung gegeben, als er eigentlich hat. Wir haben Hoffnung ersetzt mit Wunschdenken, Fantasie, einem euphorisch-freudigen, aber sehr gefährlichen Gefühl der Vorfreude und Erwartungshaltung. Wir haben es mit positiven Gedanken über unser irdisches Leben und unsere Zukunft aufgeladen. Damit meine ich nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Es heißt nur, dass diese Begriffe keine Definition von Hoffnung sind. An dieser Stelle will ich meine zwei Punkte nennen. Erstens, es gibt nur eine Hoffnung. Und zweitens, die einzige Quelle der Hoffnung ist Gott. Rein intellektuell und philosophisch gäbe es unendliche Diskussionen bezüglich diesen zwei Aussagen. Aber wenn wir mit einbeziehen, was die Bibel sagt, was tatsächlich am meisten zählt, ist es sehr einfach, verlässlich und befreiend. Ob etwas wahr ist, können wir folgendermaßen testen, wenn es einfach ist. Denn es muss von allen Leuten verstanden werden können, sogar von den Bauern, die im Schatten der Bäume lagern. Es braucht dazu keine außergewöhnliche Intellekt oder irgendwelche philosophische Argumente. Eine komplizierte Wahrheit ist genau das, eine Komplikation. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nun, das ist eine sehr kategorische, direkte und einfache Art, um die Wahrheit zu definieren und zu verstehen, nämlich so, wie es sein sollte. Übrigens habe ich jetzt gerade der Intellekt und die Philosophie als relative Gegensätze zur Bibel und zur Theologie dargestellt, aber das bedeutet nicht, dass den bibelbasierenden Argumenten an Intellekt oder Philosophie fehlt. In der Tat ist die Bibel von den dreien intellektuell und philosophisch am konsequentesten. Zudem hat es den größten praktischen Wert für das Leben eines jeden Individuums. Ich habe diese kurze Herleitung gemacht, um in unseren Herzen und Köpfen die Validität und Nützlichkeit von Gottes Wort zu verdeutlichen. Ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir, ausgehend von den biblischen Lehren, in jeder Debatte gesunde und valide Argumente finden können. Zurück zur Hoffnung. Ein junges Mädchen pflückt eine Blume und hofft und betet, dass die Blume eine ungerade Anzahl von Blütenblättern hat, sodass eine übergeordnete Schicksalmacht ihren Wunsch erfüllen kann. Und so beginnt sie mit: Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Ein Schuljunge hofft, dass in seinem Mathe-Test die 2. oder die 5. Reihe drankommt, weil das die einfachsten sind, sodass er nicht allzu viel lernen muss. Eine Frau hofft, dass ihr Ehemann dieses Jahr an den Hochzeitsdatum denkt, während der Mann wiederum vom vergangenen Jahr gelernt hat und ganz sicher daran denken wird. Er bangt aber und hofft, dass seine Frau keine große Party schmeißt und die unbeliebte Tante nicht einlädt. Wer von uns war nicht schon einmal in solch einer ähnlichen Situation? Wer von uns hat sich bei der Prüfung nicht auch gewünscht, dass genau das Thema drankommt, was man gelernt hat? Keine hebt die Hand. So viele Streber. Wer von uns wünscht sich nicht auch, dass man sich an ihn erinnert? Wer von uns war oder ist verliebt? Alle verheirateten Paare sollen unbedingt. Wir alle wissen, dass wir in solchen Momenten Aufregung, Vorfreude und auch Befürchtungen verspüren, dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Aber das ist keine Hoffnung, sondern lediglich ein Sehnen, ein Bangen, Wunschdenken. Und sehr oft sind wir niedergeschlagen, traurig oder im schlimmsten Fall fallen wir in eine Depression oder ein Burnout. Und all das, weil unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden. Es gibt ein berühmtes Zitat, das ist von einem Film. Hoffnung ist eine gefährliche Sache. Hoffnung kann jemanden in den Wahnsinn treiben. Ich antworte: Na, nicht meine Hoffnung. 1. Timotheus 1,1. Paulus, Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Wer ist unsere Hoffnung? Jesus. Und das ist mein erster Punkt. Es gibt nur eine Hoffnung und die ist in Jesus. Sogar ist Jesus selbst unserem Retter verkörpert. Der Rest sind einfach Ängste, Befürchtungen bzw. Auswüchse unserer Unmöglichkeit, die Dinge kontrollieren zu können. Wir können die Zukunft nicht hinsichtlich unserer physischen oder materiellen Wünsche manipulieren. Diese Thematik ist es wert, näher betrachtet zu werden. Schauen wir uns unsere Angst vor der Zukunft etwas näher an. Denn diese Ängste und Befürchtungen werden aus unserem Wunschdenken herausgeboren. Ängsten gehören zum lähmendsten Instrumenten, welche das Böse benutzt, damit wir Gottes Versprechen an uns vergessen. Sie bringen uns auch dazu, dass wir den Fokus auf Gottes letztlichen Plan verlieren und anfangen, uns ausschließlich auf unsere selbstsüchtige Natur zu konzentrieren. In seinem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel stellt sich C.S. Lewis eine Konversation zwischen einem Chefteufel und seinem Unterteufel vor. Der Chefteufel bringt dem Unterteufel Strategien bei, wie man Menschen dazu bringt, von Gott wegzukommen. Screwtape, der Name, der ältere Dämon, sagt seinem Neffen Wormwood: Es gibt nichts Besseres als Anspannung und Angst, um den menschlichen Verstand gegen den Feind, hier gegen Gott, zu vernebeln. Die Menschen sollen besorgt sein über ihr Leben und was sie gerade tun sollen. Unsere Hauptaufgabe ist es, sie darüber nachdenken zu lassen, was ihnen in der Zukunft zustoßen könnte. Das nennt man die Angst vor einer unbekannten Zukunft. Die Angst vor Zukunft. Zukunft ist unbekannt. Wir versuchen unser Leben und die Zukunft so zu planen, wie es uns gefällt. Aber genau in dem Planungsmoment sind wir uns bewusst, dass obwohl wir es tun, wir keine Ahnung haben, was uns tatsächlich passieren wird. Wir haben absolut keine Kontrolle darüber. Das bringt eine solche Besorgnis mit sich, dass sie zu einer großen Angst anschwillt. Wir denken konstant darüber nach, was uns zustoßen wird. Werde ich meinen Job verlieren? Werde ich die Schule absolvieren? Werde ich heiraten? Wird mein Kind krank werden? Wird Basel das Spiel gegen Zürich verlieren? Die allerletzte ist mein. Also das ist eure Hoffnung. Ich glaube, ihr könnt auch eine Vielzahl solcher "Wird das mir passieren?" Ängste ausdenken. Die Gefahr hier liegt nicht im Planen, sondern darin, dass wir ausschließlich für die Zukunft leben und dies nicht einmal auf eine gute Art und Weise. Denn es ist ein unvermeidliches Leben in der Angst. Es wird uns dazu bringen, dass wir selbstbezogen handeln und unsere Ängste sich verstärken. Denn über die Zukunft nachzudenken bedeutet nicht, die Zukunft zu kontrollieren. Gott aber möchte, dass wir in der Gegenwart leben. Er sagt nicht, du wirst deinen Nächsten irgendwann in der Zukunft lieben, wenn er aufhören wird, solche furchtbare Musik zu hören. Oder du wirst deinen Gott lieben, nachdem er dir die Sicherheit gibt, dass nur glückliche, sonnige Tage folgen werden. Er sagte, liebe deinen Gott, liebe deinen Nächsten. Oder predige das Evangelium bis an die Ende der Erde. Oder trage dein Kreuz. Alles im Jetzt, im Gegenwart. Das Jetzt, die Gegenwart, hat eine sehr kraftvolle Verbindung zum Ewigen. Was wir in jedem Jetzt tun, hat fast eine mystische Wirkung im Ewigen. Darum ist Gott so wichtig, was wir in der Gegenwart tun, und darum möchte er nicht, dass wir in irgendwelchen Zukunftsfantasien leben und sie fürchten. Matthäus 6, 25 bis 34, ein ziemlich langer Abschnitt, langer, aber es lohnt sich. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Ehe zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es gibt viele wunderschöne Abschnitte, viele Bücher und auch in der Bibel natürlich, umso mehr in der Bibel, aber dieser Abschnitt ist vielleicht für mich persönlich der schönste. Kein anderes Buch ist so befriedigend und spricht mich so persönlich an wie die Bibel. Die Heiden, die Leute, die Gott ablehnen, richten ihre Augen ständig auf diese Dinge oder besser gesagt darauf, diese Dinge nicht zu verlieren. Unsere Zukunft ist genauso unsicher wie die ihrige, aber wir haben unseren Gott, Jesus, unsere lebendige Hoffnung mit der Verheißung des ewigen Lebens. Ich kann mein Leben durch Sorgen keine einzige Stunde hinzufügen. Ich nehme jeden Tag mit seinen Schwierigkeiten, aber ich tue dies mit meiner unerschütterlichen Hoffnung, Jesus. Diese Verbindung zwischen Gegenwart und Ewigkeit ist ein faszinierendes Thema, welches wir hier nicht so schnell abhandeln können. Ich möchte aber einen Gedanken dazu weitergeben. Wir Menschen leben in der Zeit, aber Gott hat uns dazu bestimmt, in der Ewigkeit zu leben. Darum möchte er, dass wir hauptsächlich an zwei Dingen teilnehmen. An der Ewigkeit und in dieser Hinsicht in der Zeit, welche wir das jetzt, die Gegenwart, nennen. Die Gegenwart ist dieser Moment, in dem die Zeit die Ewigkeit berührt. Hoffnung hat mit der Ewigkeit zu tun. Es ist das Versprechen, mit Jesus durch dieses Leben gegangen und in das Königreich Gottes hineingekommen zu sein. Der Rest sind nur unsere Wünsche und Erwartungen, um Schwierigkeiten zu vermeiden oder sie zu bewältigen, welche wir letztlich sowieso nicht vermeiden können. Gott ist interessiert an unserem irdischen Wohlbefinden und er verspricht sich, um seine Kinder auf ihren täglichen Reisen zu kümmern. Aber weil es da so ein Ding wie die Sünde gibt, umfasst Gottes Versprechen nicht nur dieses Leben, sondern vielmehr das Leben danach. Professor Mauerhofer von SDH sagt immer, das Tragischste, was dem Mensch passiert ist, ist die Sünde. Man sagt oft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt Momente, in denen Leute glauben, dass sie keine Hoffnung mehr haben, in denen sie zutiefst deprimiert oder depressiv sind, ja manchmal sogar Suizid begehen. Unsere Hoffnung, Jesus, ist schon mal gestorben, aber sie blieb nicht tot, sondern ist auferstanden und lebt nun ewig. Unsere Hoffnung wird niemals wieder sterben und in dieser tiefen Gewissheit sind wir oder sollen wir fest verankert sein. Søren Kierkegaard, ein dänischer Theologe und Philosoph, hat die treffendste Beschreibung von Hoffnungslosigkeit gegeben, die ich gelesen habe. Er sagt, Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit ist ein Missstand oder eine Fehlbeziehung im Innersten einer Person. Kein Schicksal oder Ereignis kann so weit und so tief eindringen. Es kann nur den Missstand aufzeigen, der bereits da war. Verzweiflung ist der Mangel an dem Ewigen. Verzweiflung heißt, die Veränderung der Ewigkeit nicht durchlaufen zu haben. Das heißt, du sollst deinen Gott lieben. Verzweiflung ist daher nicht der Verlust eines Geliebten. Das ist Unglück, Schmerz und Leiden, sondern Verzweiflung ist der Mangel an dem Ewigen. Hoffnungslosigkeit ist der Mangel an dem Ewigen. Mit dem Ewigen meinte Kierkegaard den biblischen Gott natürlich. Er verstand, dass kein Lebensereignis einen zur Hoffnungslosigkeit bringen kann, wenn jemand Gott im Leben hat. Eine starke Hoffnung, die im innersten Sein verankert ist. Aber wenn Gott nicht da ist, dann kann und wird jedes Lebensereignis, egal wie groß oder bedeutungslos es sein mag, zeigen, dass Hoffnung, nämlich Jesus, nicht da ist oder dass die Beziehung dazu nicht richtig ist. Es gibt nur einen, der Hoffnung ist, und das ist Jesus, unser Herr. Mein zweiter Punkt ist kürzer. Die einzige Quelle der Hoffnung ist Gott. Du denkst dir vielleicht, dass dieser Punkt offensichtlich ist und daher nicht wert, weitere 35 Minuten da zu sitzen und der Rest der Predigt. Ja, die sind so typische Predigerwitze, oder? Aber die Witze werden wir nicht im Theologiestudium gelehrt, das, ja. Aber in dieser Aussage gibt es ein paar wunderbare Implikationen, wenn wir tiefer in diesen Satz eintauchen wollen. Gott ist die einzige Quelle der Hoffnung. Das bedeutet, es gibt keine andere Quelle außerhalb von Gott. Noch könnte es da Hoffnung geben ohne Gott, weil er der Autor des Guten ist. Und Definition von Hoffnung ist die Erwartung des Guten. Es ist das Resultat dessen, dass Gott die einzige Quelle der Hoffnung ist. Das nennt man einen Syllogismus. Wenn A egal mit B und B egal mit C, das heißt A egal mit C. Mathematik und Logik. Also Hoffnung ist, bedeutet die Erwartung des Guten. Gott ist der Autor des Guten, das heißt, Hoffnung kommt von Gott. Ja. Und ja, ich weiß, jemand mag widersprechen und fragen, wie kann es sein? Okay, ich gebe dir zu, Hoffnung, Gott ist die Quelle von Hoffnung, aber wie kann es sein, dass Gott die einzige Quelle des Guten ist? Zuerst einmal sagt uns das die Bibel. Lukas 18, 19. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Zweitens, das war die Bibel. Zweitens ist es offensichtlich, dass der Mensch nicht die Quelle des Guten ist. Wenn es so wäre, dann wäre alles gut in der Welt. Und es ist klar, dass dem nicht so ist. Der Mensch hat eine Vielzahl von Vorstellungen davon entwickelt, was das Gute sei. Oft widersprechen sich die verschiedenen Konzepte. Also ist der Mensch nicht die Quelle des Guten. Was sind andere Möglichkeiten? Der Urknall? Sicher nicht. Denn gemäß dieser Theorie war am Anfang das Nichts. Und dann sei plötzlich dieses Nichts explodiert. Als Ergebnis davon sei daraus Zeit, Materie, Raum, sogar Energie auch und viel, viel Wasserstoff entstanden. Wenn man denn diesen Wasserstoff genug Zeit gebe, würden sie sich dann zu Menschen weiterentwickeln. Also das ist laut diesem Theorie, Urknalltheorie und Evolutionstheorie. Sagen wir mal, das sei wahr, was es natürlich nicht ist. So haben chemische Elemente also kein Konzept davon, was gut ist. Sie haben überhaupt kein Vorstellungsvermögen und sie haben kein Leben in sich. Also Urknall ist nicht die Quelle des Guten. Vielleicht ist es die Evolutionstheorie. Nun, Evolution ist nichts anderes als die Theorie des permanenten und konstanten Todes, was ich als einen absoluten Mangel an Hoffnung bezeichnen würde. Sind vielleicht andere Religionen oder Ideologien Hoffnungsquellen? Nun, andere Religionen und Ideologien haben auch kein Konzept der Hoffnung. Oder sie verdammen sie, sind widersprüchlich lebensfremd, oder sie präsentieren Hoffnung als menschliches Konstrukt. Und wenn es ein menschliches Konstrukt ist, es kommt vom Mensch und das Gute kann nicht von dem Mensch kommen. Wir schließen also daraus, dass wenn jemand von Hoffnung spricht, man zwangsläufig von Gott sprechen muss. Wir haben also gesehen, dass es nur eine Hoffnung gibt, Jesus, und dass es keine Hoffnung geben kann, wo Gott nicht ist. Ich meine, ich will nicht eine neue Definition von Hoffnung oder die von dem Wortschatz jetzt ersetzen. Das kann noch dort bleiben. Aber ich meine, die Hoffnung, wie sie in der Welt dargestellt wird, ist das Erwarten des Guten, es bringt keine Sicherheit. Nur Unruhe und Angst sehr oft. Und es bringt viele Depressionen und solche Sachen. Aber die Hoffnung, wie in der Bibel dargestellt ist, als Jesus Christus, unser Herr, die Hoffnung, also es hat mit dem ewigen Leben zu tun, das bringt uns nicht zu Schanden. Und das soll unseren Herzen erquicken und uns Mut geben. Wir kommen zum Schluss dieser Predigt. Sicher, das Leben ist schwierig und oft auch enttäuschend. Wir dürfen uns von Lebensumständen berühren lassen und auch traurig sein. Aber wir können unsere Hoffnung nie verlieren, weil unsere Hoffnung niemals stirbt. Jesus hat uns gesagt, wer mir nachfolgen will, muss ein Kreuz tragen oder ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Er wusste, dass unser irdisches Leben ein hartes Leben ist. aber er hat uns versprochen, dass er uns nie verlassen wird. Wir müssen aber wissen, die Verheißung dieser Hoffnung wird in der Ewigkeit vollumfänglich erfüllt und wir sollten uns nie dahin manipulieren lassen, zu denken, dass diese Hoffnung ausschließlich unsere irdischen Leben betrifft. In Korinther 15, 19 steht, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Inwiefern sind alle diese Sachen relevant für uns? Erstens, wir sollen keine Lügen glauben. Jesus ist unsere lebendige Hoffnung und kein Lebensereignis kann dies ändern. Verlust der Job oder jemand, einen Geliebten oder was auch immer. Zweitens, Hoffnungslosigkeit ist eine Fehlbeziehung mit Gott, ein Misstrauen gegenüber dem Opfer Jesus und der Liebe Gottes. Drittens, wir müssen uns selber täglich daran erinnern, dass Jesus unsere lebendige Hoffnung ist. Das ist einfach zu sagen, aber jeden Tag uns das zu erinnern und an das zu glauben, auch wenn es hart, auch wenn es schwierig wird, ja, einfach zum Sagen. Hoffnung ist eine wunderbare Hilfe in unserem Leben, aber traurigerweise hat der Mensch die wahre Bedeutung von Gott losgelöst, weil der Mensch Gott ablehnt. Zudem haben sie den Begriff von den Herausforderungen und Verantwortungen und seinem wahren Inhalt entleert. Im Folgenden ein Zitat einer meiner Lieblingsautoren, Gilbert Keith Chesterton. Hoffnung heißt, zu hoffen genau dann, wann die Dinge hoffnungslos sind. Ansonsten wäre es überhaupt keine Tugend. Solange die Dinge wirklich hoffnungsvoll sind, dann ist Hoffnung eine bloße Schmeichelei oder eine Banalität. Nur wenn alles hoffnungslos ist, dann fängt Hoffnung an, zur Stärke zu werden. Römer 5, 2 bis 5. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So eine Hoffnung haben wir, die uns nicht zu Schanden lässt, weil die Liebe Gottes auf dem Kreuz für uns ausgegossen ist. 1. Johannes 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Nicht vollkommen in der Liebe heißt eine Fehlbeziehung mit Gott oder gar keine Beziehung. Die vollkommene Liebe aber treibt die Furcht aus. Amen.